Und damit herzlich willkommen zum ersten Bericht aus Berlin im neuen Jahr. 2G, das war letztes Jahr. 2022 gilt jetzt 2G+ in der Gastronomie, beschlossen am Donnerstag von Bund und Ländern. Die rechnen damit, dass die Infektionszahlen durch Omikron derart in die Höhe schnellen, dass man zusätzlich auch die Quarantänezeiten herabsetzen muss. So soll verhindert werden, dass Krankenhäusern und anderen wichtigen Bereichen das Personal ausgeht. Dass Omikron am Ende aber auch eine gute Nachricht bringen könnte, zeigt Nicole Konert.
Omikron, die neue Virusvariante, verbreitet sich rasant. Die Politik versucht, das System am Laufen zu halten, geht aber davon aus.
Klar ist, Omikron wird uns noch lange beschäftigen und deshalb kann man auch nicht eine Entwarnung für unser Gesundheitssystem aussprechen. Wir werden, das muss mit aller Klarheit und Deutlichkeit gesagt haben, werden höhere Infektionen sehen und es wird auch viele neue Patienten in den Krankenhäusern geben.
Wird es gar zu einem Kollaps des Systems kommen? Wie sieht es derzeit aus bei der kritischen Infrastruktur? Gesundheitsamt Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier waren wir schon vor einem Jahr. Damals saßen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pandemie in Containern zusammen mit vielen Schutzmaßnahmen. Sie verfolgten Corona-Kontakte, waren damals schon am Limit. Und heute kommen wir hier nicht mehr rein. Aus Sicherheitsgründen, erklärt Stadtrat Detlef Wagner. Es sind einfach zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank.
Inwiefern trifft Sie jetzt die Omikron-Welle schon hier an Ihrem Amt? Wie trifft Sie das?
Mir fehlt ein Siebtel meiner Mitarbeiter, die in der direkten Kontaktnachverfolgung sind. Und das ist bei einer steigenden Zahl, so wie die Omikron-Welle jetzt ansteigt, erheblich.
Das gesunde Personal arbeitet jedes Wochenende, Samstag und Sonntag, wie auch heute. Es geht Corona-Fällen nach, warnt zum Beispiel Pflegeheime vor neuen Infizierten. Auch die Bundeswehr hilft seit Monaten schon aus. Was, wenn noch mehr ausfallen?
So bei uns, wir haben noch einige Bereiche, auf die wir zurückgreifen können. Wir werden dann gezielt ganze Maßnahmen einstellen. Wir werden gezielt die Einschulungsuntersuchung einstellen. Wir werden gezielt die Maßnahmen unserer Therapeuten einstellen. Und wir werden wieder anfangen bei meinen Kollegen, die das auch gerne tun, muss ich dazu sagen, räubern.
Räubern heißt, Jugendtherapeuten oder Musiklehrer müssten dann aushelfen. Eigentlich müsste der Stadtrat froh sein, dass nun Quarantäneregeln verkürzt wurden. Denn so kommt auch sein Personal früher aus der Quarantäne zurück zur Arbeit. Aber
Omikron ist hoch ansteckend. Wenn es hoch ansteckend ist, dann kann ich an der Quarantäne nicht spielen. Das macht mich nervös und das wird auch uns große Probleme machen, den Menschen in der Bevölkerung zu erklären, warum machen wir es jetzt so.
Ein starker Vorwurf an die Politik. Bei der Berliner Polizei sitzt Pressesprecher Thilo Kablitz sehr alleine im Büro. Wer kann, ist im Homeoffice. Das geht bei der Verwaltung gut, aber Einsätze gehen vom Schreibtisch aus nicht. Und auch hier, viele sind krank.
Aktuell befinden sich 500 Kolleginnen und Kollegen in Quarantäne. Das entspricht noch nicht dem Höchststand. Der Höchststand belief sich in etwa auf 650 Beschäftigte der Polizei Berlin. Aber auch das hat an der Funktionsfähigkeit und an der Leistungsfähigkeit der Polizei Berlin nicht gerührt. Wir konnten aus anderen Dienstbereichen entsprechend kompensieren, sodass alle Maßnahmen für die Sicherheit der Menschen in der Stadt aufrechterhalten werden konnten.
Täglich riskiert die Polizei, bei den Einsätzen auch infiziert zu werden. Je mehr ausfallen, desto mehr müssen ersetzt werden. So könnten auch Polizeischüler aushelfen oder ganze Abteilungen bekommen andere Aufgaben. Das würde im Ernstfall für den Pressesprecher bedeuten.
Ganz plastisch dargestellt, ich könnte mich zum Beispiel dann auf dem Funkwagen wiederfinden.
Durchhalten in der Pandemie heißt es jetzt mehr denn je. Allerdings könnte eine starke Omikron-Welle auch der Weg raus sein aus der Pandemie, meint Virologin Isabella Eckerle.
Ich gehe davon aus, dass das Coronavirus gekommen ist, um zu bleiben. Wir werden dieses Virus weiterhin sehen. Wir werden wahrscheinlich im Winter auch mehr Infektionen haben im Sommer. Also da wird sich das Virus einreihen mit den anderen Erkältungskrankheiten. Es könnte meiner Auffassung nach zum Beispiel so eine Art zweite Influenza werden, wo wir im Winter Infektionswellen haben.
Ein Pandemieende wäre aber nur in Sicht, wenn das Virus nicht noch weiter mutiert.
Ja, 2G+ in Restaurants und Kneipen. Ob das reicht, um Omikron zu stoppen, das klären wir jetzt. Guten Abend, Karl Lauterbach.
Hallo, guten Abend.
Herr Lauterbach, 2G, das ist Plus in der Gastronomie, das ist Ihre Idee und der Beschluss übrigens am Freitag, nicht am Donnerstag. Aber schon wieder machen nicht alle mit. Sachsen-Anhalt schert aus, Bayern überlegt. Können wir uns das in dieser Situation leisten?
Naja, ich wäre natürlich glücklicher, wenn die Länder, die den Beschluss mitgefasst haben, sich auch sofort an den Beschluss halten, weil die Bürger würden so etwas erwarten. Aber ich blicke auf das Gemeinsame und wir haben einen guten Beschluss hinbekommen. 2G Plus ist ein wichtiger Schritt nach vorn, weil das macht die Restaurants und die Cafés deutlich sicherer und gibt auch einen wichtigen Anreiz, sich boostern zu lassen. Denn mit der Boosterimpfung kann man dann diese Gaststätten betreten. Das zusammen mit der Quarantäne Ordnung, die wir jetzt machen, das sind schon Erfolge. Ich glaube schon, dass uns das helfen wird. Das wird nicht reichen, Omikron zu besiegen. Ich glaube, die Fallzahlen werden ansteigen. Daher werden weitere Maßnahmen noch notwendig werden, zu gegebener Zeit. Aber das ist jetzt erstmal ein ganz wichtiger Schritt nach vorne.
Aber genau auf dieses Modell und die weiteren Maßnahmen würde ich jetzt gleich zu sprechen kommen. Heißt das, dass irgendwann für die Gastronomie dann nur noch die Leute essen gehen dürfen oder zum Bier in die Kneipe, die auch geboostert sind? Das impliziert das ja ein bisschen.
Nein, also das heißt das nicht unbedingt, weil wir können ja auch andere Maßnahmen ergreifen. Aber ich glaube, es ist wichtig, erst einmal den Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, eine Chance zu geben, zu wirken. Und zum Schluss haben die Bürger es ja selbst auch ein Stück weit mit in der Hand. Wir haben den Impfstoff, um also besonders schnell die Boosterimpfung durchführen zu können. Somit, also je mehr Geboosterte wir in der Gesellschaft haben, desto schwerer ist es für Omikron, eine starke Welle aufzubauen. Und somit sitzen wir da in gewisser Weise alle im gleichen Boot.
Aber Sie haben gerade gesagt, das heißt es nicht unbedingt. Das heißt, es ist schon eine Maßnahme, die Sie im Kopf haben, oder haben Sie gerade an andere gedacht?
Natürlich ist es so, dass wir, also wenn wir eine große Welle bekommen, weitermachen müssen, weil wir können das nicht durchlaufen lassen. Wir haben Grund zur Annahme, auch auf der Grundlage jetzt neuer Daten aus den Vereinigten Staaten, dass die Ungeimpften also durchweg auch schwerer erkranken. Das wird auch dazu führen, dass wieder auf den Intensivstationen viele Ungeimpfte behandelt werden müssen. Und wenn es so käme, dass es einfach weitergeht, dann müssen wir auch reagieren. Wir können nichts ausschließen. Wir können nicht sagen, wir lassen das durchlaufen. Eine Durchseuchung wäre viel zu riskant.
Also 1G im Hinterkopf beim Bundesgesundheitsminister. Es gab im Beitrag ja einen harten Vorwurf, nämlich aus dem Gesundheitsamt. Bund und Länder würden mit der Quarantäne spielen, hat da jemand gesagt. Was sagen Sie dem Dezernenten in Berlin?
Naja, solche Vorwürfe sind zunächst einmal zu prüfen. Und das haben wir ja im Vorfeld gemacht. Ich habe ja auch im Vorfeld mit Quarantäneverordnungen zu tun gehabt, aber ich habe noch nie eine Quarantäneverordnung gesehen, die so gründlich vorbereitet wurde. Weil wir müssen ja einen Kompromiss finden zum Schutz der kritischen Infrastruktur und es muss aber auch alles sicher sein. Und da haben wir wirklich im Expertenrat miteinander gerungen, mit also Virologen, die da besonders ausgewiesen sind. Ich habe sehr viele Gespräche mit einzelnen, sehr prominenten Virologen geführt und ich glaube, dass dieser Kompromiss funktioniert. Die Verkürzung der Quarantänedauer ist hier zu rechtfertigen, weil die gesamte Generationszeit, also von der Inkubation bis hin über die Strecke, wo man ansteckend ist, die ist bei Omikron Gott sei Dank also deutlich kürzer. Von daher ist das ein Kompromiss, der funktioniert, insbesondere da wir die PCR-Abschlusstestung in den kritischen Bereichen Pflege, Krankenhaus, Behindertenhilfe getroffen haben.
Klare Antwort an das Berliner Gesundheitsamt. Bitte eine genauso klare Antwort auf die Frage, ab wann denn diese neuen Quarantäneregelungen gelten?
Die werden umgesetzt von den Ländern. Das heißt, wir machen eine Musterverordnung. Diese Musterverordnung wird also durch Bundestag und Bundesrat wird die quasi dann beschlossen. Das geht also in der nächsten Woche. Und dann müssen die Länder reagieren und das übernehmen. Da bin ich aber total zuversichtlich, weil kein Land hat der also Musterverordnung, die wir da gemacht haben, widersprochen.
Heißt, ab wann, glauben Sie?
Ich glaube, dass das im eigentlich können die Länder ja jetzt schon reagieren. Also im Prinzip könnten die Länder jetzt schon vorgreifen auf der Grundlage der Empfehlungen, die wir vorbereiten. Das wird von Land zu Land etwas unterschiedlich sein, aber es wird sehr schnell gelten.
Karl Lauterbach, vielen Dank. Wir sprechen gleich weiter, dann auch über die Einführung der Impfpflicht. Ja, Restaurants und Kneipen sollen deutschlandweit offen bleiben. Dafür müssen sich nicht geboosterte Gäste vor dem Gastronomiebesuch testen lassen. Sind Infektionen in der Gastronomie also künftig ausgeschlossen, könnte man meinen. Ist aber nicht der Fall, denn längst nicht alle Schnelltests, mit denen wir nun ins Restaurant dürfen, sind wirklich sicher. Christine Becker.
Ein üblicher Morgen im Testzentrum Bilk in Düsseldorf. Seit einem Dreivierteljahr ist die ehemalige Apotheke im Corona-Modus. Der Großteil sind Bürgertests. Routiniert geht es zur Sache. Antigen-Schnelltests im Minutentakt. Im Moment bis zu 700 pro Tag mit Trefferquote.
Es geht schon die Tendenz zu 1%. Das ist schon viel, wenn man bedenkt, dass wir dazu angehalten sind und wissentlich auch nur asymptomatische Personen testen.
Mancher braucht den Test für die Arbeit, viele für den Sport oder um ein privates Treffen abzusichern. Wie sehr vertrauen die Menschen den Schnelltests, ob im Testzentrum oder auch bei Selbsttests, die man kaufen kann?
Ja, ich vertraue dem Schnelltest, dass ich mehr Sicherheit habe, dass ich kein Corona habe.
Ich mache es, weil ich es nachweisen muss, aber plausibel sind so wirklich, weiß ich es nicht.
Also bis jetzt hat es alles gut funktioniert und ich fühle mich schon sicherer mit Test als ohne.
Die kauft meine Frau immer und ich vertraue dem eigentlich blind. Also die kauft man und ich denke, wenn die verkauft werden, dann funktionieren die auch.
In Deutschland sind Schnelltests massenhaft im Umlauf. In Apotheken, Drogerien, Supermärkten, im Netz kann man sie kaufen. Und die Politik setzt angesichts von Omikron nochmal verstärkt auf die Schnelltests, auch für 2G+ und verkürzte Quarantänezeiten.
Wir glauben, dass diese Schnelltests auch eine ausreichende Sicherheit bieten.
Bislang ist aber nicht abschließend geklärt, wie gut die Tests bei der neuen Variante wirklich funktionieren. Und auch jenseits von Omikron sei die Qualität von Schnelltests nicht gesichert, warnen Experten wie der Virologe Oliver Kepler.
Wir haben derzeit auf dem deutschen Markt etwa 600 verschiedene Antigen-Schnelltests, von denen die meisten bisher nicht von unabhängigen Stellen oder Wissenschaftlern geprüft wurden. Es gibt hier, und das ist bekannt, große qualitative Unterschiede. Insofern ist die Aussagekraft der Selbst- und Schnelltests doch sehr eingeschränkt. Der Getestete weiß eigentlich gar nicht wirklich, was das Ergebnis zu bedeuten hat.
Das Problem? Derzeit basieren die Testzulassungen vor allem auf Herstellerangaben. Erst im Mai soll sich das europäische Zulassungsverfahren ändern. Fragwürdige Tests können aber noch Jahre im Umlauf bleiben. Das Paul-Ehrlich-Institut überprüft Schnelltests, hängt aber hinterher.
Kontinuierlich testen wir weiter Tests, die auf den Markt kommen, ja. Aber natürlich müssen wir hier zusehen, dass wir wissenschaftlich genau arbeiten. Da geht wissenschaftliche Genauigkeit vor Geschwindigkeit.
Bei der Verbraucherzentrale NRW checken wir Selbsttests, die wir im Handel gekauft haben. Mehr als die Hälfte ist laut der Auswertung des Paul-Ehrlich-Instituts nicht so wirklich gut. Einen finden wir dort gar nicht erst, aber auch die Liste selbst ist ein Problem.
Die Tests, die auf der Liste stehen, die wurden zwar unabhängig untersucht, aber diese Untersuchungsergebnisse sind nicht so dargestellt, dass sie für Verbraucherinnen und Verbraucher verständlich ist. Die Verbraucherinnen und Verbraucher können nicht erkennen, wie präzise ist denn eigentlich der Test, den ich mir gerade in der Apotheke oder im Einzelhandel gekauft habe?
Alle Tests, die aktuell verfügbar sind, müssten geprüft werden, fordern die Verbraucherschützer. Immerhin schneiden viele Schnelltests, die schon auf der Liste stehen, bei sehr hoher Viruslast gut ab. Bei lediglich hoher Viruslast, also wenn man auch schon ansteckend sein kann, sieht es zum Teil aber düster aus.
Also mal um ein Beispiel zu nennen, es haben Tests diese Überprüfung bestanden, die bei sehr hoher Viruslast 100% haben, also sehr gut sind, bei hoher Viruslast aber deutlich unter 10% haben. Und diese Tests sind trotzdem nach Ansicht des Paul-Ehrlich-Instituts ausreichend, um beispielsweise auch in Testzentren verwendet zu werden.
Um die 2 Milliarden Euro hat der Bund und damit auch die Allgemeinheit im letzten Jahr allein für die Bürgertests bezahlt. Möglicherweise auch für nicht besonders gute Tests. Es gäbe eben eine Bandbreite, sagt der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts.
Das Wichtige ist, bei jedem Test, den man verwendet, in Erinnerung zu behalten, einen Test nehmen ist besser als keinen Test nehmen und die Ergebnisse aber nicht zum Anlass nehmen, sich da unvernünftig zu verhalten.
Das sieht Virologe Kepler anders.
Im Zweifelsfall lieber nicht testen und vorsichtig sein, als einen schlechten Test machen und sich dann in falscher Sicherheit wiegen.
Würden Sie sich dem Rat anschließen, Herr Lauterbach?
Auf keinen Fall. Also das ist definitiv kein guter Rat. Ich will den Kollegen hier nicht kritisieren. Aber die Tests, die jetzt also vom Paul-Ehrlich-Institut ausgewiesen werden, die sind vom Paul-Ehrlich-Institut also überprüft worden. Und die haben für die also hohe Viruslast, darauf kommt es ja an, also ist jemand wirklich ansteckend, haben die eine hohe Sensitivität, also sind die sehr empfindlich und wirken dafür. Wir haben ein ganz anderes Problem, und zwar, wir wissen nicht genau, wie gut diese Tests für Omikron wirken. Das konnte man bisher aber auch noch nicht prüfen, weil wir keine Referenzwerte hatten. Also wir wussten nicht genau, wie wie viel Viruslast muss da sein, damit jemand mit Omikron infiziert überhaupt für andere ansteckend ist. Diese Daten bekommen wir gerade jetzt und daher habe ich auch veranlasst, dass die Tests, die jetzt also vorhanden sind, dass die überprüft werden, wie gut wirken die für Omikron. Ja. Das ist jetzt in Vorbereitung.
Aber Herr Lauterbach, das ist ganz wichtig, weil jetzt soll man mit diesem Test in die Gastronomie kommen.
Genau.
Und Sie sagen, wir können gar nicht sicher sein, dass die Omikron nachweisen. Dann haben wir
Es gibt hier eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die ist sehr hoch, dass die Omikron auch nachweisen. Das wissen wir aus der Literatur, aus den Studien. Aber die Tests, die jetzt auf dem Paul-Ehrlich-Institut-Server ausgewiesen sind, da möchte ich einfach genau wissen, wie hoch ist die Genauigkeit. Die Alternative jetzt gar nicht zu testen, die besteht nicht, das wäre viel zu gefährlich. Und es ist auch von dem, was wir aus den Studien wissen, so, dass diese Tests also gut genug wirken. Aber ich will es einfach genau wissen, daher habe ich also darum gebeten, dass wir das genau prüfen. Das war vorher nicht möglich, weil man nicht genau wusste, wann ist Omikron tatsächlich ansteckend. Und ein wichtiger Punkt noch, den darf ich hier nicht unerwähnt lassen, wenn man sich aus der Quarantäne freitestet, also um zu prüfen, ist man noch ansteckend für Dritte, da wirken diese Tests alle gut, weil der Test wirkt bei Omikron nicht so gut am Anfang der Ansteckung, aber sehr gut am Ende. Das hat also medizinische, virologische Gründe, die ich hier nicht ausführen kann. Somit, wir arbeiten wirklich mit Hochdruck an einer Präzisierung, aber sie war wirklich vorher nicht möglich, weil man nicht wusste, wie viel Viruslast muss da sein, damit jemand ansteckend ist.
Antwort hinterlässt einem jetzt nicht ein wirklich gutes Gefühl, wenn ich künftig mit Schnelltestern ins Restaurant gehe. Aber wann rechnen Sie denn mit den Ergebnissen? Kurze Antwort bitte.
Das wird in den nächsten Wochen wird das passieren, aber es dauert halt, weil das ist wirklich keine Kleinigkeit. Das ist sehr, sehr viel Arbeit und geht präzise. Ich mache aber Druck.
Herr Lauterbach, wie geht's denn jetzt weiter in Sachen Impfpflicht? Sie als Minister haben gesagt, das soll jetzt schnell gehen, aber wir hören, das sehen jetzt andere anders. Parlamentarisches Verfahren ist schwierig, es gibt nicht so viele Sitzungen wegen Karneval. Könnte jetzt also Mai werden. Müssen Sie sich von dem Ziel erstes Quartal, was ja mal ausgegeben waren, jetzt offiziell verabschieden?
Also ich habe nie ein zeitliches Ziel vorgegeben und zwar deshalb schon.
Aber schnell heißt nicht Mai.
Ja, aber ein Minister sollte dem Deutschen Bundestag in einer Bundestagsangelegenheit keine Zeitfristen geben. Das gehört sich nicht. Der Bundestag muss selbst entscheiden, wann debattiert man das, in welcher Form und damit müssen wir arbeiten. Das ist ja keine Regierungsaufgabe.
Na, Herr Söder sieht das anders. Der sagt heute, damit es schneller geht, könnte ja Ihr Ministerium, hat eben die Expertise, einen Entwurf schreiben und dann hätte man das Verfahren beschleunigt.
Wir arbeiten in der Tat den Arbeitsgruppen, die jetzt Entwürfe machen wollen, im Bundestag arbeiten wir natürlich zu. Das heißt, wir unterstützen tatsächlich die Abgeordneten, die jetzt also Entwürfe haben wollen, weil das Know-how ist im Ministerium natürlich also auch vorhanden. Nicht nur dort, aber auch vorhanden. Da arbeite ich auch zu in dem Sinne. Aber wir machen keinen eigenen Entwurf. Wir machen aber alles, was wir können, damit die Abgeordneten Entwürfe für den Deutschen Bundestag machen können, dass es so schnell geht wie möglich.
Von dem, wie Sie es jetzt sehen, und Sie sind übrigens auch Abgeordneter im Parlament, können da also durchaus mit teilnehmen, zum Beispiel am Entwurf Ihrer Fraktion. Wann rechnen Sie mit der Impfpflicht?
Es wird ja kein Fraktionsentwurf sein, sondern es werden Gruppenanträge. Das sind Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen.
Kann die SPD-Fraktion mitarbeiten?
Ich spekuliere nicht also über die Zeit, weil wenn ich das täte, wäre es indirekt doch eine Vorgabe, was ich vom Bundestag erwarte. Ich will aber Folgendes sagen. Die Omikron-Welle, die wir jetzt durchlaufen, die können wir mit der Impfpflicht sowieso nicht wirklich also aggressiv beenden. Was wir aber können mit der Impfpflicht, daher bleibe ich an klarer Befürworter einer Impfpflicht. Wir können damit erreichen, dass wir im Herbst nicht vor dem gleichen Problem stehen und vielleicht noch vor einer viel gefährlicheren Variante. Das möchte ich einfach nicht. Von daher, ich glaube, dass mit der Impfpflicht wir den Spuk weitestgehend beenden können.
Herr Lauterbach, haben wir verstanden, Sie sagen kein klarer Zeitpunkt, aber können Sie klar sagen, dass die Impfpflicht auf jeden Fall kommt?
Kann ich auch nicht sagen, weil dann würde ich dem Bundestag ja quasi etwas abbringen, was ich nicht kann. Ich kann so viel sagen. Ich bin ein klarer Befürworter. Ich glaube, dass die Impfpflicht kommt und ich hoffe, dass sie kommt, aber ich will hier niemanden bevormunden.
Prinzip Hoffnung. Vielen Dank, Karl Lauterbach, für den Besuch im Bericht aus Berlin.
Ich danke Ihnen.
Ja, und was für ein Albtraumstart für die Grünen, finden zumindest viele Grüne selbst. Denn kaum ist die Anti-Atomkraft-Partei an der Regierung, wird Atomkraft von der Europäischen Kommission wohl als nachhaltiger Energieträger geadelt. Müsse unbedingt gestoppt werden, verkünden prominente Grüne jetzt öffentlich. Dabei ist längst klar, der Deal ist wohl nicht mehr zu verhindern. und kam sogar auch auf Mitbetreiben von Olaf Scholz zustande, als er noch Finanzminister war. Stefan Stuchlik.
Die Silvesternacht. Während die Welt das neue Jahr mit Feiern und Feuerwerk begeht, verschickt die EU-Kommission einen brisanten Vorschlag. Gasenergie und vor allem Atomkraft könnten zukünftig als nachhaltig gelten. Die Empörung bei den deutschen Grünen ist groß.
Ich halte es für wirklich falsch, Atomkraft als nachhaltig zu labeln.
Es ist, als ob ich bei der Lebensmittelkennzeichnung sagen würde, Alkohol ist besonders gesund.
Die Atomenergie als nachhaltige grüne Energie zu qualifizieren, zu labeln, ist falsch.
Eine Überraschung, ein Schock für die Grünen, so der Eindruck. Erstaunlich, denn niemand anders als der neue Kanzler Olaf Scholz ist jahrelang, noch als Finanzminister, federführend für dieses Gesetzespaket gewesen, als es in Brüssel verhandelt wurde. Philippe Lambert, immerhin Grünen-Fraktionschef im EU-Parlament, wundert sich darüber, dass sich seine deutschen Parteifreunde so überrumpelt geben. Viele Mitgliedstaaten, auch Deutschland und Frankreich, haben großen Druck auf die EU-Kommission ausgeübt, grüne Labels zu vergeben. Die alte deutsche Regierung wollte es für die Gasindustrie und Frankreich für die Atomkraft. Die jetzige Entscheidung sollte niemand überraschen. Ein typisch Brüsseler Geschäft ist vorgezeichnet. Deutschland bekommt Gas und Frankreich Atomkraft als nachhaltig eingestuft. Die grüne Empörung hierzulande, besonders über den französischen Hang zur Atomenergie, erscheint vor diesem Hintergrund widersinnig. Ralf Füchs, selbst Grüner und jahrelang Chef der Heinrich-Böll-Stiftung, rät seiner Partei dazu, den scharfen Ton zu mäßigen.
Ich bin die Anti-AKW-Generation. Ja, ich habe in den 70er Jahren gegen Atomkraftwerke protestiert und bin alles andere als ein Fan von Atomenergie. Aber in der Abwägung mit dem Klimawandel als der großen Herausforderung muss man meines Erachtens akzeptieren, dass ein Teil der Länder zu dem Ergebnis kommt, dass Atomenergie das kleinere Übel ist im Vergleich zu fossilen Energieträgern wie Erdgas.
Die Einstufung der EU würde bedeuten, dass Geld, das in Gas oder Atomkraft angelegt wird, als nachhaltige Investition gilt. Die Grünen, auch die Umweltministerin, befürchten, dass an den Börsen jetzt das Geld aus Wind- und Sonnenenergie hin zu Gas und Atom abwandert. Stimmt nicht, meint Philipp Schneider, der Experte der grünen nahen Organisation Reclaim Finance. Diesen Effekt werde es nicht geben. Das Geld wird nicht automatisch in die Gas- oder Atomenergie abwandern. Kernkraft rentiert sich für private Anleger sowieso nicht mehr. Nein, es werden jetzt keine Geldströme direkt in Finanzanlagen umgeleitet, die nicht nachhaltig sind. Und dann sind da noch die Gaskraftwerke, darunter auch viele deutsche. Es gibt wesentliche Stimmen in der Grünen Partei, die meinen, man solle den EU-Vorschlag auch wegen der schmutzigen Gasindustrie ablehnen. Man soll ehrlich sein, sagt Kerstin Andrea, auch Mitglied der Grünen, von Beruf Energielobbyistin. Wenn man in Deutschland Klimaneutralität erreichen wolle, brauche man Gas.
Wir haben uns gegen die Kernenergie entschieden und wir haben uns gegen die Kohleverstromung perspektivisch entschieden. Das heißt, wir brauchen Gas. Auch heute als Erdgas und perspektivisch als dekarbonisiertes Gas oder Wasserstoff, um unsere Versorgung zu gewährleisten. Wenn wir Versorgungssicherheit nicht gewährleisten können, dann bricht in der Gesellschaft die Akzeptanz für Klimaneutralität, für diesen Veränderungsprozess weg.
Und was ist mit der grünen Vorstellung? In Brüssel lasse sich der Vorschlag der Kommission noch verhindern? Im EU-Parlament oder im Rat? Wie stehen da die Chancen? Nicht sehr gut, denke ich, denn ehrlicherweise haben Deutschland auf der einen und Frankreich auf der anderen Seite ihre Interessen schon hinterlegt. Da wird sich in der EU die Realpolitik jenseits aller Klimaziele durchsetzen. Jeder wird seine eigene Energiewirtschaft schützen. Noch ist die Empörung der Grünen über die EU-Vorschläge laut. Allerdings sind sie nun Teil der Koalition. Auf die gemeinsame Stellungnahme der Bundesregierung Ende Januar darf man gespannt sein.
Ja, und da können wir gleich nachfragen, denn zum ersten Mal bei uns im Studio die neue Bundesumweltministerin, namens Steffi Lemke.
Schönen guten Abend.
Frau Lemke, wichtigste Frage gleich am Anfang. Ist da jetzt noch was dran zu drehen? Oder ist die Messe gesungen, wie viele sagen, die SPD ja heute auch nochmal, die Franzosen auch sagen, Deal ist Deal. Geht da noch was oder ist das durch?
Das werden wir sehen. Wir werden als Bundesregierung unsere Stellungnahme jetzt in den nächsten Tagen abschließen und an die EU-Kommission übermitteln. Diese Stellungnahme wird ein klares Nein zur Aufnahme der Taxonomie, zur Aufnahme der Atomkraft in die Taxonomie beinhalten. Das vertritt die Bundesregierung geschlossen. Das ist gut so und das werden wir an die Kommission so übermitteln. Es liegt dann in der Tat in der Entscheidung der Kommission, wie sie mit ihrem Taxonomievorschlag weiter umgeht. Es liegt nicht in der Macht der deutschen Bundesregierung oder des EU-Parlaments alleine oder des Rates der Mitgliedstaaten, diese Entscheidung der EU-Kommission komplett zurückzudrehen. Das muss die EU-Kommission jetzt für sich klären, ob sie trotz der klaren Stimmen, die nicht nur aus Deutschland kommen, gegen die Atomkraft, diesen sogenannten Delegated Act jetzt umsetzen will.
Ja, machen Sie es doch bitte ganz konkret, weil eine Klage haben Sie ja ausgeschlossen, der Bundesregierung. Mehrheit im Parlament haben Sie auch nicht. Erwarten Sie von der Kommission, dass sie dann nicht tätig wird und diesen Beschluss nicht in Kraft setzt? Das wäre für die Grünen ein echter, für die Franzosen vor allen Dingen, die das ja mitverhandelt haben, ein echter Affront.
Ich erwarte und so sehe ich meine Aufgabe in diesem Prozess, dass wir klar machen, dass die Taxonomie, wenn Atomkraft aufgenommen wird, ihr eigentliches Ziel, Finanzströme in der Zukunft in nachhaltige Energieform zu lenken, verfehlen wird. Das werde ich klar und präzise weiter so vertreten und ich halte das für sinnvoll, um, falls die Kommission an ihrer Entscheidung festhält, deutlich zu machen, dass dieses Siegel dann keines ist, das unwidersprochen Nachhaltigkeit für sich reklamieren kann. Das wäre in diesem Fall dann nicht so.
Wie nachhaltig soll denn der Regierungschef, der neue deutsche Bundeskanzler Scholz, jetzt nochmal tätig werden? Oder ist das nur eine Protestnote, die Sie jetzt nach Brüssel schicken, wohl wissend, dass das Ding durch ist?
Eine Stellungnahme der Bundesregierung ist keine Protestnote, sondern eine Stellungnahme, die aber in der Tat für die Kommission rechtlich nicht bindend ist. Das heißt, es ist ein Kommentar, den die Bundesregierung dazu abgibt. Wir haben es hier mit dem Sonderfall zu tun, dass die Kommission einen eigenen Rechtssetzungsakt vornimmt. Nicht das Parlament, nicht die Mitgliedstaaten, sondern die Kommission. Deshalb sind die Einflussmöglichkeiten darauf von der rein juristischen, der rein formalen Art und Weise nicht sehr groß. Umso wichtiger finde ich, dass es eine klare, deutliche, öffentliche Position gibt. Und da hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz glasklar gegen Atomkraft ausgesprochen. Im Übrigen auch FDP-Chef Lindner.
Sie sagen ja, wenn der Deal so durchgeht, dann würde das Investitionen an den Börsen von den wirklich erneuerbaren und nachhaltigen Energien abziehen. Experten, grüne Experten auch, haben wir gerade im Beitrag gehört, die sagen, das stimmt nicht. Wie kommen Sie darauf?
Meine Sorge ist, dass das passieren könnte für private Investoren, aber vor allem eben auch für öffentliches Geld, für Förderprogramme. Und auch der Experte, den Sie eben zu Wort haben kommen lassen, hat ja gesagt, per se wird das jetzt nicht so einfach passieren. Das heißt, niemand weiß genau, was passieren wird. Und deshalb muss ich als Verbraucherschutzministerin genauso wie als Umweltministerin unsere Position klar machen. Aus Sorge für die Gesundheit der Menschen, aus Sorge gegen einen potenziellen Atomstörfall. Wir haben diese in der Vergangenheit gehabt. Im Dauerbetrieb gibt es immer wieder Probleme, aber eben auch als Verbraucherschutzministerin, weil es jetzt dann möglicherweise ein Nachhaltigkeitssiegel gibt, das keines ist. Und das würde ich schon gerne, unabhängig, dass ich konkret weiß, wie die Finanzströme sich entwickeln, vertreten. Das werden wir als Bundesregierung insgesamt tun und trotzdem darauf setzen, dass, sollte der Vorschlag so kommen, kein Geld in Atomkraft fließt.
Kommen wir mal zum zweiten Teil, denn beim Gas sind Sie ja als grüner Teil der Bundesregierung dabei. Dabei sagen ja viele in der Partei, warum eigentlich? Gas ist doch von der direkten Klimawirkung sogar schädlicher als Atomkraft.
Wir sagen, und auch das tut die Bundesregierung gemeinsam, dass wir kurzfristig Gas als Übergangstechnologie brauchen werden. Wir können nicht aus Atomkraft und Kohle aussteigen und genau in den gleichen Zeiträumen auch komplett aus Erdgas aussteigen. Das steht auch so im Koalitionsvertrag. Dafür hätte es aber dieses Nachhaltigkeitssiegel nicht gebraucht, das ja langfristig wirken soll. Das zielt nicht auf Übergangstechnologien ab und deshalb wäre es viel besser gewesen, hätte die EU-Kommission eine Art Dekarbonisierungs-Act vorgelegt, das heißt dort geklärt, wie mit Übergangstechnologien umgegangen werden soll. Der Vorschlag stand im Raum, der ist nicht verfolgt worden. Ich bedauere das.
Frau Lemke, vielen Dank für die klaren Worte, auch in Richtung Ihrer eigenen Partei beim Thema Gas. Und vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse, denn das war's mit dem ersten Bericht aus Berlin 22. Und ich übergebe jetzt an unseren neuen Nachbarn.